Es freut mich, dass wir ein neues Studium beginnen können. Und dieses Studium ist der Prophet Jesaja. Der Prophet Jesaja ist der längste Prophet in der Heiligen Schrift. Und was vor allen Dingen wichtig ist, er ist, so wie fast alle Propheten, ein Endzeitprophet. Und da wir uns in den letzten Monaten, sage ich mal, dieser Weltgeschichte befinden, ist dieses Studium von entscheidender Wichtigkeit. Warum? Der Apostel Petrus schreibt in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel folgende Texte von Vers 19 bis 21. Und wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. So, wozu brauchen wir Prophetie? Wir brauchen sie für ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort. Und wenn unsere Welt je dunkel war, dann ist sie heute. Heute, wo alles wir ist, wo die Menschen nicht wissen, wo es lang geht, braucht es eine klare Weisung. Und Gott hat nicht gespart. Er hat tausende Jahre zuvor vorbereitet das Werk, das heute geschehen soll. Er hat das Licht gegeben, damit es heute scheint in den schönsten Strahlen, die es gibt. So Gott ist nicht unvorbereitet für die jetzige Zeit. Er hat alles gemacht, damit niemand von den Menschen, die heute willig sind, zu lernen von Gott, dieses Licht erfahren und nicht in der Finsternis stolpern und verloren gehen. Das Licht scheint. Wie lange? Hier in diesem Text steht, bis der Tag anbreche. Von welchem Tag spricht denn der Petrus? Nun, wenn man ein aufmerksamer Bibelstudent ist, dann weiß man, in der Bibel wird der Tag immer der Tag des Gerichtes sein. Und da Jesus kommt als König, und ein König ist immer ein Richter, so geht alles und konzentriert sich auf diesen Tag seines Kommens, welches nicht ein Tag an sich ist, sondern immer eine Zeitperiode, wie wir sehen werden. So, diese Zeitperiode ist die, die sich konzentriert auf dieses eine große Ereignis der Wiederkunft Jesu, bis der Tag anbreche. Ja, das ist der Tag, auf den wir mit schnellen Schritten zugehen, wenn der Morgenstern aufgehen wird in unseren Herzen. So, wir leben in einer sehr wichtigen und entscheidenden Zeit und wir brauchen klares Licht. Und Gott hat nicht gespart. Keiner muss im Finstern bleiben, der willig ist, zu studieren und sich die Dinge zu Herzen zu nehmen, um sie dann sicherlich nicht für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Der Vers geht weiter und Petrus sagt, und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht. Und damit meint er, dass das, was von Gott kommt, die Propheten, die von Gott gesprochen haben, nicht aus ihrem Willen herausgesprochen haben. Dass es Menschen gibt, die auftreten und sagen, Gott hat ihnen was gesagt und sie kommen nicht von Gott, das gibt es überall. Aber er meint, die Weissagung, die echte Prophetie, kommt nie aus einem menschlichen Willen, kommt nie aus einem menschlichen Geist, sondern aus Gott. Sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir verstehen, wenn wir das Wort Gottes, die Bibel oder den Jesaja studieren, dann studieren wir nicht, was Jesaja hervorgebracht hat, sondern das, wozu ihn Gott inspiriert hat. Und jetzt müssen wir eine Sache ganz deutlich machen. Inspiration bezieht sich nicht auf das Wort, sondern immer auf die Person. Nur ein Geist kann inspiriert sein. Und der Geist, der inspiriert ist, der von Gott die Botschaft empfängt, muss sie durch seinen Geist in Worte fassen. Deshalb sind die Worte nicht absolut. Sie müssen gedeutet werden, sie müssen verstanden werden. Die Person, die inspiriert ist, die ist von Gott. Aber die Worte sind nur Vehikel. Die sind weder inspiriert noch nicht inspiriert. Das, was sie beinhalten, ist Wahrheit oder Lüge. Aber immer eine Person ist inspiriert. Deshalb war der Petrus inspiriert. Und die Menschen, die Gott gerufen hat, denen hat er durch den Heiligen Geist seinen Willen erklärt. Er hat die Zukunft vorausgesagt. Und wenn es einen Zukunftspropheten gibt in der Heiligen Schrift, der von Anfang an, seitdem er aufgetreten ist, bis zum Ende prophezeit hat, das heißt, seine prophetische Botschaft geht bis ans absolute Ende dieser Weltgeschichte, dieses Dramas zwischen Gut und Böse. Deshalb lasst uns schauen in der Heiligen Schrift. Jede Weissagung hat seinen Ursprung in Gott, weil nur er kennt die Zukunft. Niemand kennt sonst die Zukunft. Es gibt manchmal Menschen, die etwas wissen können über einen anderen, was in seiner Vergangenheit war. Und wenn manche zu diesen Wahrsagen gehen, dann sind sie erstaunt, dass die wissen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Nun, das ist kein großes Problem für den Feind Gottes, für den Bösen, das einem Menschen bekannt zu machen. Weil die Vergangenheit kann herausgefunden werden, weil sie ist ja bekannt, sie ist vor allen Augen passiert. Aber Zukunft, was morgen wirklich kommen wird, weiß nur Gott. Und nur er kann es voraussagen. Es mag Ereignisse geben, die Gott genehmigt hat, dem Bösen, dass er sie morgen tun kann. So wie bei Petrus, wo Jesus sagt, Satan hat dich geprüft, oder Satan hat verlangt, dich zu prüfen, und deshalb wirst du morgen geprüft werden und du wirst fallen. Nun, Satan hätte ihm das auch offenbaren können, weil es war ja schon genehmigt, dass er es tun kann. So gibt es manchmal, und da habe ich so manchen Patienten gesehen, der kurzzeitig, bevor etwas passiert, so wie eine Erleuchtung hat, dass es passiert. Auch das ist möglich, von Satan zu kommen, weil er weiß, was er vorhat, jetzt zu tun und was ihm Gott, ich sage immer, genehmigt hat. Aber in die Zukunft wirklich zu schauen. Jesaja lebte vor Christus viele Jahre. Und er schreibt, und wir werden es lesen, über das Heute mit einer Klarheit, wie sie nicht zu übersehen ist. Natürlich kann man auch das übersehen, wenn man blind ist. Aber der, der wirklich es erkennen will, wird es sehen. Nach den Worten Jesu, als sie ihn in Frage stellten, hat er ihnen gesagt, den Menschen, jeder wird erkennen, dass mich Gott gesandt hat, ist er willig zu prüfen, ob das, was ich tue, von Gott kommt oder nicht. So, wer nicht prüft, der kann es nicht wissen. Und wer nur pauschal etwas sagt, der ist auch nicht dort, wo er sein soll. Deshalb, wir haben den Zeitverlauf und wir wissen, dass dieser Zeitverlauf 7000 Jahre im Groben dauert. Wir haben die Zeit vor Christus, die 4000 Jahre vor Christus und die 2000 Jahre danach. So, wir haben das erste Kommen Christi, seinen Tod am Kreuz. Wir haben die Endzeit, in der wir leben, die hat schon 1798 entsprechend den Propheten Daniel und der Geschrift begonnen. Aber wir sind jetzt in der Endzeit kurz vor dem zweiten Kommen Jesu. So, wir sind in den letzten Stunden oder Sekunden, wenn man das auf die gesamte Zeit ansieht, dieses ganzen Dramas, bis unser Herr in den Wolken des Himmels erscheint. Und dann gibt es natürlich die 1000 Jahre, da gibt es viele Spekulationen, aber auch darüber ist es interessant, dass Jesaja schreibt. So, Moses und die Propheten haben eine Vision auf das erste Kommen Christi, auf das zweite Kommen Christi und auf das dritte Kommen Christi, auf die Zeit des Millenniums und danach. Und der Prophet Jesaja ist der Prophet, der von dann, wo er angefangen hat zu prophezeien, seine Prophetie reicht bis zum Ende dieses Dramas, bis hinein auf die neue Erde, die geschaffen wird, nachdem das Gericht hier gehalten wird und diese Erde erneuert wird, sozusagen neu geschaffen wird aus der Alten. So, Jesaja ist also ein Endzeitprophet, so wie die anderen Propheten auch. Sie haben eine Andeutung für ihre Zeit, aber die Hauptkonzentration aller Prophetien ist für unsere Zeit gegeben. Deshalb muss man den ganzen Überblick kennen, um zu verstehen, was uns der Prophet sagen will. Weil, dass man es auslegen muss, da kommt keiner dran vorbei. Ich habe mir ein bisschen schematisch versucht, es ist nicht 1:1, aber einfach, dass das Bild sichtbar wird, wie die prophetische Botschaft des Jesajas aufgeteilt ist, das heißt mengenmäßig. So, wenn das seine Botschaft ist, als Gesamtes, dann hat er eine zu erfüllende Prophetie. Das ist, diese Botschaft muss sich erfüllen. Und da gibt es einen Teil, die sich erfüllt zu des Prophetenlebzeiten oder die sich auf das alte Israel konzentriert. Dann gibt es eine Menge von Prophezeiungen, die über das erste Kommen Christi sprechen. Und dann gibt es einige Prophezeiungen, die sind auch nicht sehr viel, die über das dritte Kommen Jesu, über die neue Erde sprechen. Aber das Größte, der größte Teil seiner Prophezeiung ist die Endzeit, das Tun des zweiten Kommens. Wir können nur ein kleines Beispiel nehmen aus dem zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel beginnt in einer fantastischen Weise und ich denke, niemand muss sehr außergewöhnliche Fähigkeiten haben, um zu erkennen, dass das nur auf unsere Zeit, auf die Zeit des Endes erklärt werden kann. Ich lese ab Vers 1. Dies ist, dass Jesaja, der Sohn des Amoz, sah von Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit. Was ist denn dieser letzte Tag? Letzte Zeit. Der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazu laufen. Und viel Völker hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Dann müsste man natürlich wissen, was ist Zion, was ist Jerusalem. Es ist der Ort, wo Gott ist. Und Jerusalem ist die erwählte Stadt. Das neue Jerusalem werden wir sehen in der Offenbarung, das vom Himmel herabkommt. Die Residenz der Erlösten, die Residenz, wo Gott mit seinen Erlösten alle Ewigkeit sein wird. Und er wird richten unter den Heiden und strafen viel Völker, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Wo ist das? Wann ist das? Das ist dann, wenn die Erlösung auf dem Berg Zion geschaffen ist. Das bezieht sich nicht auf diese Erde. Das bezieht sich nicht auf die Zeit, des Propheten Jesaja, sondern ganz klar auf die Zeit, wenn Jesus gekommen ist, wenn alle sich versammeln werden, wenn kein Krieg mehr ist, sie werden hinfort nicht mehr kriegen lernen. Nein, in dem neuen Reich, in der nachdem Jesus gekommen ist, gibt es keinen Krieg mehr. Aber wer wird stehen? Wo wird alles stehen? Vergleicht es mit Offenbarung und ihr werdet sehen, wie schön das ist. So, das war nur so eine kleine Kostprobe, dass wir sehen, dass der Prophet Jesaja etwas schreibt, was für das neue Jerusalem gilt, für den Berg Zion. Der wird hoch erhaben sein unter allen, weil es gibt ja nichts mehr anders, außer von dort, wo das Gesetz ausgeht. Das heißt, dort, wo das Gesetz gehalten wird. Und hier werden alle Erlösten beschrieben, die zu dem Berg Zion kommen, die nach Jerusalem kommen, zu dem Himmlischen natürlich, und die nicht mehr lernen werden zu kriegen. Es wird hier das Bild gemalt, das man aus den Schwertern Pflugscharen macht. Das heißt, es wird für immer ein Ende sein des Krieges und des Streites unter den Menschen. Was für eine fantastische Botschaft. So, wir müssen ein bisschen theoretisch sehen, wie Prophetie auszulegen ist. Und ich habe hier einen Textabschnitt genommen. Es geht nicht darum, was dort drin steht. Es ist nur ein Modell. In der Heiligen Schrift verwendet Gott, und er geht so vor, weil alles immer nach demselben Muster abläuft, muss er nicht die Ereignisse voneinander trennen und sortieren. Weil ihm geht es darum, dass man den Grundsatz versteht. Und wer den Grundsatz versteht, der kann auch die Dinge zu dem Ereignis hintun, wo es hingehört. Jesus hat das genauso gemacht in seiner prophetischen Voraussage in Kapitel 24 und Matthäus 24, Lukas 21 und so weiter, wo er über die Zukunft gesprochen hat, hat er Dinge ineinander gebracht. Sowohl die Zerstörung Jerusalems als auch sein zweites Kommen, das Ende der Zeit. So, sie sind ineinander getan, so wie das auch in den anderen Propheten der Fall ist. Deshalb haben auch die Juden, obwohl sie die Prophezeiungen kannten, haben sie nicht das Gesamte gesehen. Sie haben sich nur das rausgepflückt, was sie dachten, relevant ist. So, da gibt es Aussagen, die für die Zeit des Propheten und für das damalige Juda und Jerusalem gilt. Und dann gibt es Aussagen, die sind vielleicht einen, zwei, drei Texte später oder mittendrin, da steht nur, und an dem Tag, und schon wechselt sich die Szene, wann das stattfindet, und dann geht es um, uns ist ein Sohn geboren und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. So, dann haben wir die Botschaften für das erste Kommen Christi. Sie scheinen aber im Text nicht von dem getrennt zu sein, was für die damalige Zeit galt. Und dann geht es vielleicht im selben Text am Hanang schon um das zweite Kommen Christi und dann sieht man das nicht, weil man nicht verstanden hat, wie Gott letztendlich schreibt. Und er schreibt so, dass wir uns anstrengen müssen, um die Dinge zu begreifen, weil der Geist braucht Muskeln, wenn ich so will, verglichen mit dem Körper. Er muss sich anstrengen, um Dinge zu verstehen. Gott gibt uns nicht Aufgaben in dem Sinne, mach das und das, sondern er gibt dir Aufgaben, die vieles beinhalten, wo der Geist sich anstrengen muss, dahinter zu kommen, um was es geht. Unser fauler Geist, durch die falsche Natur, mit der wir auf die Welt kommen, der möchte alles auf dem Tablett bekommen. Ihr werdet Jesaja, wir werden die Bibel nie verstehen, wenn wir uns nicht hinknien, wenn wir nicht sagen, Herr, ich muss diese Sache verstehen, sonst hilft mir keiner. Dann kann man den Unterschied sehen und dann kommt das dritte Kommen Jesu, was dort ist und das kommt vielleicht drei Texte später. Das heißt, in den prophetischen Schriften brauchen wir die Fähigkeit, dass den Grundsatz einmal zu verstehen, dann wissen wir, warum Gott für das erste Kommen, für das zweite Kommen und für das dritte Kommen oder für die damalige Zeit ähnliches oder gleiches Muster anwendet. Und wenn wir einmal das Muster kennen, dann wird es uns nicht schwer sein, die Dinge auseinanderzuhalten. Und das ist das, was ich hoffe, dass wir es in diesem Studium schaffen, dass wir es lernen. Was ist wozu geschrieben? Deshalb gehen wir ein bisschen jetzt in die Aufgaben des Propheten. Nun, das erste und größte Sache, die der Prophet verkündigt, ist immer Ankündigung eines Gerichtes. Er muss Gericht ankündigen, weil er wird gerufen, um schonungslos Aufdeckung des schlimmen Zustands des Volkes, besonders der Leiter im Volk, meist öffentlich zu rügen. Und das beginnt bei Jesaja. Ganz am Anfang. Wenn wir in den ersten Kapitel gehen und ich hoffe, ihr lest das Kapitel selbst zu Hause und wir haben immer Abschnitte. Natürlich wäre es froh, wenn wir über den Jesaja ein Jahr lang studieren könnten, aber wir müssen jetzt in einem Vierteljahr versuchen, das Wichtigste zu verstehen, damit wir wissen, wie wir in diesen unseren Tagen handeln sollen. Ich lese auf Vers 1, Jesaja 1. Dies ist das Gesicht Jesajas, des Sohnes des Amos, welches er sah von Juda und Jerusalem zur Zeit Usias, Jotams, des Ahas und Hiskia, der Könige Judas. So hier wird seine ganze Zeitperiode. Er war ein Prophet, über 50 Jahre hat er gelebt und prophezeit, ja, als Prophet. So, er hat etliche Könige erlebt und er hat ihnen im Auftrage Gottes das Licht gebracht. Ein Prophet war deshalb auch eine sehr gefürchtete Person. Ja, wenn ihr lest in der Bibel, als der Samuel sich zu einer Stadt nähert, dann haben sie gesagt, ist Friede, weil der Prophet kam von Gott und Gott musste nicht wirklich einen Propheten senden, wenn alle Dinge gut waren. Die Propheten kamen auf, um zu helfen, um das Werk zu tun. Wenn wir Haggai und Zacharia nehmen, die Juden sind zurückgekommen nach der Zerstörung Jerusalems, das ist nach dem Jesaja, lange danach, nachdem sie vernichtet worden sind, das, was Jesaja angekündigt hat, passiert ist. Und danach kommen sie, um Jerusalem wieder aufzubauen und den Tempel. Und dann braucht wieder Gott Propheten, die sie ermutigen, die klar machen, die die Botschaft des Gerichtes bringen und zur Buße und Bekehrung aufrufen. So, lesen wir weiter. Ab Vers 2. Höre die Himmel und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe Kinder aufgezogen und erhöht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. O weh des sündigen Volkes, des Volkes von großer Missetat. Das ist das Volk des Herrn. Des boshaften Samens, der verderbten Kinder, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israel, lästern und zurückweichen. Ja, wer sind denn diese Menschen? Das ist Juda und Jerusalem. Das sind die, die gerufen worden sind, sein Werk zu tun. Ist das eine schöne Botschaft? Ist das etwas Löbliches? Und dann wird das mit der Gesundheit verglichen. Wir werden das nachher nochmal sehen. Und er sagt in Vers 7, euer Land ist Wüste, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen und ist Wüste, als das so durch Fremde verheert ist. Was aber noch übrig ist von dem Tochter Zion, ist wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte, in dem Kürbisgärten wie eine verheerte Stadt. Es geht jetzt hier nicht um einen physischen Zustand, weil zu der Zeit war es noch nicht verheert. Es geht um eine Realität. Er sagt, was aber noch übrig ist, wenn uns der Herr Zebaoth nicht ein weniges ließe übrig bleiben, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. Höret des Herrn Wort, ihr Fürsten von Sodom. Ich habe ja jetzt viel gelesen, dieses erste Kapitel. Und wie würde es klingen, wenn ich heute zu meiner Gemeindeleitung ginge und würde sagen, höret des Herrn Wort, ihr Fürsten von Sodom. Das wäre nicht sehr attraktiv, oder? Wäre nicht sehr schön. Man sagt, oh, der kritisiert die Leiter. Der Jesaja ist von Gott beauftragt, die Leiter zu zeigen, wo sie sind. Höret des Herrn Wort, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren unseres Gottes Gesetz, du Volk von Gomorra. Ist das der Zustand heute der Gemeinde? Hundertprozentig. Die Krise, die wir jetzt haben, zeigt hundertprozentig, dass unsere Leiter von Sodom sind und das Volk, das ihnen folgt, ein Volk von Gomorra ist. Nicht sehr schön klingend, wenn man weiß, was in Sodom und Gomorra ist. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern. Wir gehen in die Gemeinde und machen Kompromisse. Gott sagt, warum kommt ihr? Warum nehmt ihr das Abendmahl mit Handschuhen und mit Maske und mit all dem ganzen Zeug? Es ist ekelt mich an. Weil genauso kamen sie. Genauso haben sie sich an die Formen gehalten und gesagt, ja, Gottesdienst ist doch besser wie kein Gottesdienst. Nein, es ist nicht so. Entweder er ist so, dass er von Herzen gemacht wird, wie Gott es gesagt hat, oder es ist Gott ein Gräuel. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr, ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fetten von dem Gemästeten und habe keine Lust zum Blut der Farren, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr hereinkommt zu erscheinen vor mir, wer fordert solches von euren Händen, dass ihr auf meinem Vorhof tretet? Bringet nicht mehr Speisopfer so vergeblich, das Räuchwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, die ihr zusammenkommt, Frevel und Festfeiern, mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten, ich bin derselbigen überdrüssig, ich bin's müde zu leiden. Und wenn ihr schon eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Bluts. Und das ist auch heute so. Blutverschmierte Hände hat jeder, der dem Bösen folgt, jeder, der diskriminiert, jeder, der den einen höher achtet als den anderen. Das sind alles blutverschmierte Hände. Vor allen Dingen deshalb blutverschmiert, weil man ein Volk in der Finsternis hält, dass sie verloren gehen. Das sind die Fürsten von Sodom und die nachfolgen das Volk von Gomorra. Was nutzt der ganze Gottesdienst? Gott sagt, es ist umsonst. Ich bin satt. Das Einzige, was zählt, ist, waschet, reinigt euch. Ach so, die Hände, wir haben ja auch Desinfiziermittel. Meint ihr das? Waschet, reinigt euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten. Helft den Unterdrückten? Wir sind doch die größten Unterdrücker heutzutage. Wenn einer nicht schemakonform ist, wird er sofort unterdrückt. Wenn es etwas heute zutage kommt, dann ist dieser Verfolgungswahn derer, die nicht konform sind, des Mainstreams. Helft den Unterdrückten, schaffet dem Weisen Recht, führt der Witwe Sache. Und dann sagt er, dann wollen wir miteinander rechten. So, es müssen Bedingungen erfüllt werden, bevor Gott den Gottesdienst ansehen kann. Es muss etwas geschehen. Und in diesem ganzen Kapitel, ich lese jetzt noch ein bisschen und dann müssen wir zum Ende kommen. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Ja, alles ist nur eine Sache, Gott gehorchen oder Menschen gehorchen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt's. Wie geht es zu, dass die fromme Stadt, das war ja Jerusalem mal, zur Hure geworden ist? Sie war voll Rechts, Gerechtigkeit wohnte drinnen. Nun aber Mörder. Dein Silber ist Schaum worden und deine Getränke mit Wasser vermischt. Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen. Absolut. Sie nehmen alle gerne Geschenke und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwe Sache kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr Zebaut, der mächtigen Israel, o weh, ich werde mich trösten an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern und muss meine Hand wider dich kehren und deinen Schaum aufs Lauterste fegen und all dein Zinn ausschneiden und dir wieder Richter geben, wie zuvor waren und Ratsherren, wie im Anfang, alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen. So die Stadt muss gereinigt werden. Und ich denke, wir sind jetzt in diesem Prozess der Sichtung des Volkes Gottes. Und am Ende werden Menschen stehen, die klare Weisung haben, die wissen, was Recht und Unrecht ist. Zion muss durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtigkeit. Zion muss durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtigkeit, dass die Übertreter und Sünder miteinander zerbrochen werden und die den Herrn verlassen, umkommen. Denn sie müssen zu Schanden werden über den Eichen, da die Lust haben und schamrot werden über die Gärten, die ihre Welt haben. Das sind die Götzenhaine. Wenn ihr sein werdet wie eine Eiche mit dürren Blättern und wie ein Garten ohne Wasser. Wenn der Gewaltige wird sein wie Werk und sein Tun wie ein Funke und beides miteinander angezündet wird, dass niemand lösche. Ja, wann wird alles angezündet, dass niemand löschen kann? So, in diesem ersten Kapitel haben wir schon eine wunderbare Darstellung aller Dinge, die ein Prophet letztendlich zu tun hat. Er muss aufdecken den Zustand und er muss es sagen, ohne dass er Angst hat, man könnte ihn töten. Er starb letztendlich als Märtyrer sozusagen, getötet von Manasse, dem König, der kam in Juda. Er muss das Gesetz deutlich darstellen. Er muss zeigen, was Übertretung ist. Er muss warnen vor der Ankündigung der Konsequenzen für das getane Übel. Und wir finden hier, wenn ihr schön lest dazwischen, werdet ihr sehen, wie Gott auf der einen Seite sagt den Zustand und dann sagt, welches die Folge sein wird. Und am Ende ist es ganz klar, der Gewaltige wird sein wie Werk. Das heißt, die jetzt die Führung haben, die jetzt denken, sie haben Macht, sie werden wie ein Werk sein, das heißt wie Heu sozusagen, etwas, was schnell brennt und sein Tun wie ein Funke und beides miteinander angezündet wird, dass niemand lösche. Dann finden wir Beschreibung des Zustandes nach der Gerichtsmaßnahme. Wie wird das dann sein, wenn das Gericht gekommen ist? Und dann haben wir den Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Ja, Gott schickt nicht einen Propheten, um sein Volk zu verdammen, aber es wird keiner sich zur Buße und zur Umkehr kommen, wenn er nicht seinen Zustand sieht, in dem er ist. Und wir sind doch heute alle so gut und gerecht. Wir sind doch so heilig, wir gehorchen den Menschen und den Regeln, wir sind vorbildlich. Wie sollen wir uns bekehren, wenn wir doch alles richtig tun? Meistens gehorcht nur ein kleiner Teil des Volkes, welches übrig bleibt, und die werden in der Schrift die Übrigen genannt. Ja, diese Übrigen gibt es. Sie werden aufstehen und sie werden das Werk vollenden. Sie sind hier beschrieben, wenn Gott sagt, ich werde dir wieder Richter geben, wie zuvor waren, und Ratsherren wie am Anfang. Alsdann wirst du eine Stadt der Gerechtigkeit und eine fromme Stadt heißen. Zion muss durch Recht erlöst werden und ihre Gefangenen durch Gerechtigkeit. Ja, das ist die Aufgabe eines Propheten, keine leichte Aufgabe. Sie kostete viel. So, kommen wir nochmal zurück zu dem, was Jesaja ganz am Anfang sagt. Ein Ochse kennt seinen Herrn und der Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Was heißt das, dass ein Tier weiß, wo es die Abhängigkeit hat? Ein Tier kennt das Gesetz und befolgt es. Der Ochse weiß, wohin gehen soll, um was zu essen. Und der Esel weiß, wohin geht, um etwas zu essen. Israel kennt's nicht. Warum nicht? Weil sie Gottes Gesetz nicht kennen. Die Gesetzlosigkeit unter den Christen ist und hat ein Maximales erreicht, weil sie es nicht kennen. Als Gott den Menschen schuf, hatte er eine klare Identität. Er wusste, er ist ein Kind Gottes. Ein Geist hat immer dort seine Identität, wo sein Ursprung ist. Deshalb haben die Menschen heute im Irrtum immer ihre Identität, glauben sie, in ihren Eltern. Aber wir, wenn wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, ist unsere Identität in Gott. Dann leben wir von Gott. Wir lieben Gott, weil wir ihn brauchen. Wir müssen seine Liebe aufnehmen. Wir sind abhängig von ihm. Der Esel weiß seine Abhängigkeit und der Ochse auch. Und der Mensch wusste sie auch, als er geschaffen wurde. Er wusste, wo er lieben soll, um zu nehmen, und wo er lieben soll, um zu geben. Das war völlig klar. Und er hat nichts für sich behalten. Alles, was er aufnahm als Kanal, war frei und hat weitergegeben. Nach dem Sündenfall hat sich unsere Identität verändert. Wir denken, wir sind Gott. Damit ist Satan und damit sind die Menschen das, wo wir angeheftet sind, ohne Wahl. Wir müssen ihnen dienen. Es hat keine Chance, nicht den Menschen zu dienen. Jeder, der in der Lüge geboren ist, muss sich an Satan und an Menschen binden, um zu nehmen. Und das, was er nimmt, gibt er natürlich weiter. Aber wohin? Nun, man gibt es wieder Menschen und Satan. Aber das führt nirgends wohin. Das Volk Gottes muss eine klare Identität haben. Es muss wissen, wo habe ich meinen Ursprung? Israel, Juda und Jerusalem hatten ihren Ursprung verlassen. Als Jesaja begann, gab es noch Israel. Es war noch nicht zerstört. Aber während seiner Zeit fällt Israel weg und nur noch Juda und Jerusalem bleiben übrig. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Er kann nur durch Recht erlösen. Er kann die Gefangenen nur durch Gerechtigkeit befreien. Aber dafür brauchen wir eine klare Identität, wer wir sind. Weil sie macht uns, dass wir entweder von Gott abhängig sind oder von Menschen. Deshalb wollen wir das betrachten, was so eindeutig ist und in diesen Tagen dieser Weltgeschichte so verneint wird, nämlich der geistliche Zustand, der sich im Körperlichen zeigt. Was soll man weiter euch schlagen, so ihr des Abweichens nur desto mehr macht? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Ich habe kein besseres Bild gefunden, um zu zeigen, dass das Haupt krank ist, das Fieberthermometer im Mund. Man ist matt. Aber warum? Von der Fußsohle bis aufs Haupt ist nichts Gesundes an ihm, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die nicht geheftet noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Und das sind die Fußsohlen oder der Fuß, das heißt von Kopf bis Fuß, ist der Mensch verdorben. Und Gott vergleicht seine geistige Verdorbenheit mit der äußerlichen Krankheit, weil sie zusammengehören. Es ist nicht immer eins zu eins. dass man das sieht. Aber heute ist die Krankheit ja natürlich nicht mehr eine Sache der geistigen Einstellung, sondern das eines äußerlichen Faktors. Jesaja 3, Vers 7 steht, er aber wird zu der Zeit schwören und sagen, ich bin kein Arzt. Die Menschen kommen auf einen zu und sagen, sei du unser Leiter, tu das etwas für uns. Und er wird sagen, ich bin kein Arzt. Es ist weder Brot noch Kleid in meinem Hause. Setzt mich nicht zum Fürsten im Volk. So ein Fürst im Volk muss jemand sein, der heilen kann. Denn Jerusalem fällt dahin und Juda liegt da, weil ihre Zunge und ihr Tun gegen den Herrn ist, dass sie den Augen seiner Majestät widerstreben. Gott möchte zu uns durch diesen Propheten Jesaja in diesen Tagen sprechen. Er möchte uns klar machen, unseres inneren Zustandes, damit wir, wenn wir angesprochen sind, uns ändern können und nicht dem Schicksal derer folgen müssen, die nicht gehorchen, sondern denen, die gehorsam sind. Amen.